Safe bei eBay.
Das war ja so klar.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Das habe ich mir gedacht. Genau das.
Schau dir das an.
Das hat natürlich noch gefehlt.
Das ist ja wohl nicht so klar.
Bist du wirklich sicher?
Lasst uns hinterfragen, was wir teilen. Denn Falschinformationen sind eine Gefahr für uns alle. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Hier ist WDR 2. Es ist 19 Uhr.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Abend.
WDR aktuell.
Alles, was wir hier machen, setzt voraus, dass der Datenschutz und die Datensicherheit auch gewährleistet sind. Somit bleibt der Patient zu jedem Zeitpunkt der Herr seiner oder die Herrin seiner Daten.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine Infokampagne zur elektronischen Patientenakte gestartet. Die sollen alle Krankenversicherten in Deutschland ab Mitte Januar nach und nach bekommen. Widerspruch ist aber möglich. Zur elektronischen Patientenakte Eva Ellermann, WDR Berlin.
In ihr sollen alle Informationen über die medizinische Versorgung von Patienten verfügbar sein, vom Hustensaftrezept bis zum Operationsbericht. So sollen zum Beispiel Behandlungen besser abgestimmt werden können, mehrfache Untersuchungen vermieden oder gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten verhindert werden. Die elektronische Patientenakte wird kein Muss. Jeder Krankenversicherte kann selbst entscheiden, ob seine Daten elektronisch zugänglich gemacht werden und wenn ja, welche. Der Hausärzteverband unterstützt die Einführung der elektronischen Patientenakte, fordert aber eine bessere IT-Unterstützung für die Praxen.
In Italien ist die Polizei mit einer groß angelegten Razzia gegen Ultras der beiden großen Fußballclubs in Mailand vorgegangen. Den 19 Festgenommenen von AC und Inter Mailand wird unter anderem Körperverletzung und Erpressung vorgeworfen. Außerdem sollen sie Kontakte zur Mafia haben. Elisabeth Pongratz, WDR Rom.
So habe man sich etwa bei dem illegalen Verkauf von Eintrittskarten für die Spiele der beiden Vereine im San Siro-Stadion in Mailand abgesprochen. Ebenso bei dem Verkauf von Getränken. Daneben sollen von Verkäufern und für Parkplätze im Stadionbereich Schutzgelder verlangt worden sein. Nach den Angaben der Ermittler gibt es wohl vor allem zur kalabrischen 'Ndrangheta enge Verbindungen. Unter den Festgenommenen sind die wichtigsten Köpfe der Mailänder Ultraszene, so etwa die Anführer der beiden Gruppierungen von Inter und Milan.
Weitere Meldungen im Überblick. Die USA schicken zur Unterstützung Israels weitere Soldaten und Kampfflugzeuge in den Nahen Osten. Sie sollen auch die dort stationierten US-Streitkräfte schützen. Die Bundesregierung hat wegen einer möglichen israelischen Bodenoffensive gegen die Hisbollah im Libanon damit begonnen, Menschen von dort auszufliegen. Der Europäische Rechnungshof kritisiert die Landwirtschaftspolitik der EU-Staaten. In einem Bericht heißt es, die Länder hielten sich nicht an die selbstgesetzten Klimaziele. Die EU hatte beschlossen, dass Landwirte mehr Geld bekommen können, wenn sie umweltfreundlicher arbeiten. Die Länder setzen diese Vorgabe dem Rechnungshof zufolge aber nicht oder nur schleppend um. Der ehemalige Basketballstar Dikembe Mutombo ist tot. Er starb mit 58 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Mutombo wurde im Kongo geboren und spielte 18 Jahre lang in der US-Basketball-Profiliga NBA. Wegen seiner Körpergröße von 2,18 Meter bekam er den Spitznamen Mount Mutombo. Er gilt als einer der besten Verteidiger in der Geschichte der NBA.
WDR aktuell. Aus der Region.
In Köln muss die Stadt jetzt nachts für Ruhe an einem beliebten Treffpunkt sorgen, dem Brüsseler Platz. Die Anwohner beschweren sich seit mehr als 10 Jahren über zu viel Lärm. Jetzt gibt es dazu eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Markus Schmitz, WDR Köln.
Der Lärm, der auf dem Brüsseler Platz unter anderem durch hunderte Besucher und Feiernde entsteht, sei für die Anwohner gesundheitsgefährdend. Das stand bereits in einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster, das nun rechtskräftig ist. Die Stadt sagt, dass man jetzt nach weiteren Maßnahmen sucht, um in der Zeit von 22 bis 6 Uhr für Ruhe zu sorgen. Dabei könnte es dann auch um ein striktes Alkohol- oder Verweilverbot gehen oder auch darum, den Brüsseler Platz einzuzäunen.
Das war WDR aktuell.
Jörg Brunsmann in der WDR 2 Wetterredaktion. Guten Abend.
Guten Abend. Ich sehe den Rollerhelm da neben dir liegen. Du warst mutig heute.
Ich bin immer mutig.
Ja, und es wird wahrscheinlich bestraft. Es könnte sein, dass du gleich im Regen nach Hause fährst, denn es ist eine Menge unterwegs bei uns im Westen am Himmel. Wird Richtung Nacht weniger werden, aber nicht komplett aufhören. Dann gibt's vor allen Dingen im Bergischen Land und in Westfalen noch einzelne Schauer. Morgen der Tag, der startet dann erstmal freundlich, etwas Sonnenschein. Erst ab dem Vormittag, da ziehen dann Wolken Wolken auf. Zuerst am Niederrhein im Münsterland beginnt es wieder zu regnen. Außerdem ist es weiter windig. Auch da aufpassen mit dem Roller. In höheren Lagen sogar teils mit Sturmböen. Temperaturen morgen 14 bis 17 Grad.
5:05 ist es.
WDR 2. Verkehrsservice.
Auf der A1 Dortmund Richtung Köln sind im Kreuz Leverkusen die Verbindungen zur A3 bis zum Abend gesperrt. Nach einem LKW-Unfall muss die Fahrbahn gereinigt werden. Die A1 Köln Richtung Euskirchen zwischen dem Dreieck Erftal und dem Kreuz Bliesheim. 20 Minuten ungefähr plus 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost gesperrt. 4 Kilometer Stau. Und die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Unna-Ost und dem Kreuz Werl. Ungefähr 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. Auch hier ist nur ein Fahrstreifen frei. Und jetzt roter Teppich für Jörg und seinen Gast. Hier ist Jörg Thaddäus.
Hier ist WDR 2. Jörg Thaddäus.
Tja, als Politiker würde ich nicht mehr so lange rote Teppiche lang gehen, jedenfalls nicht als westfälischer Politiker, wenn ich westfälisches Zwiebelfleisch nicht kennen würde. Das ist eine Bildungslücke, die hat sich erst in diesem Jahr nach 32 Jahren auf der Erde geschlossen, dass Herr Meier von dem fantastischen Hotel Weißenburg in Billerbeck mir gesagt hat, es würde Zwiebelfleisch geben, westfälisches Zwiebelfleisch. Und das ist natürlich ein Fehler, der würde dem Mann, der heute bei mir ist, niemals passieren, wenn man Wahlkreisarbeit macht, wenn man immer in der Heimat ist, wenn man den Kontakt hält, wenn man sagt, ich bin doch von hier, ich bin auch aus Borken, Leute, ich bin Münsterländer, ich bin Katholik, dann kann man Zwiebelfleisch nicht kennen. Jens Spahn würde Zwiebelfleisch kennen. Herzlich willkommen, Herr Spahn.
Ja, Thaddäus, schönen guten Abend. Ich kenne Zwiebelfleisch, Hochzeitssuppe und Herrencreme. Alles münsterländisch.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
I'm a mess. She's the best. She's a 10 out of 10. What I am, who I am. Got a closet full of skeletons. But I'm honest about the evidence. I say yes, you say no. You can't stand what I did. Now I can't get away with it. Like she can. Oh, damn. What you don't understand.
Underneath, she will steal what is mine like a thief in the night.
ist WDR2. Bei mir ist heute ein Politiker, der in seine 44 Lebensjahre schon so viel reingepackt hat, das schaffen andere Leute in der ganzen politischen Karriere und sagen dann, boah, ja, ich habe mich aber auch ganz schön angestrengt. Also er war schon parlamentarischer Staatssekretär für den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, anschließend noch kurz für Peter Altmaier. Er war von 2018 bis 2021 Bundesgesundheitsminister. Alle werden sich daran erinnern und es gibt jetzt, da bin ich ganz sicher, den einen oder anderen von euch, der sagt, ja, das war da, dass ich nie mit Ruhm bekleckert. Ich würde, glaube ich, aber selber nicht Bundesgesundheitsminister werden, wenn man mir vorher sagen würde, ja, und du wirst das nicht nur, sondern du kriegst auch noch richtig schön eine Pandemie reingehauen. Hätten Sie, Herr Spahn, damals gesagt, wenn jemand vorher gesagt hätte, es gibt diesen Ministerposten, aber Pandemie on top.
Die Pandemie gibt's dazu. Weiß ich nicht. Es war die forderndste Zeit meines Lebens. Wahrscheinlich wird es auch für immer die forderndste Zeit meines Lebens bleiben. Das ist eine Erfahrung, eine Zeit, eine intensive Zeit, die bleibt. Aber das gilt ja für alle. Wir alle haben in dieser Zeit, jede Familie, jeder Beschäftigte, alle haben in dieser Zeit Ausnahmesituationen erlebt. Aber als Gesundheitsminister, also ich würde die Erfahrung nicht missen wollen. Also das gab gute Tage, es gab sehr viele harte Tage, es gab manche schlechte Tage. Nichts davon würde ich unterm Strich missen wollen.
Da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, dass es so einen Tag gab, wo Sie selber aufgeschrieben haben, in Ihrem Buch haben Sie selber aufgeschrieben. Also ich wusste, wie soll man das beschreiben? Es ist kein richtiger Zusammenbruch gewesen, aber Sie sind aus dem Weinen nicht mehr rausgekommen oder Ihnen sind die Tränen gekommen. Wie soll ich es richtig beschreiben?
Es war am 8. März, Weltfrauentag. Deswegen weiß ich es noch, weil es hier in Berlin freier Tag war. Und ja, das war ein heftiger Tag, wo so alles zusammenkam. Testen klappte nicht, wie es sollte. Impfen klappte nicht, wie es sollte. Ich hatte persönlich ein paar Fehler gemacht. Und da kam so alles zusammen. Das war so ein Tag, da war es emotional ziemlich Achterbahn, ja.
Bleiben wir aber nochmal gerade bei meinem, ich muss es leider einräumen, Herr Spahn, kulinarischen Lieblingsthema, weil ich es angesprochen habe, diese Bildungslücke, die Herr Mayer in Billerbeck für mich tatsächlich aufgelöst hat. Und Sie haben gerade genau den Dreiklang erwähnt, auf den er mich dann noch hingewiesen hat. Das ist das westfälische Zwiebelfleisch. Das ist die Herrencreme, die Sie genannt haben.
Die Hochzeitssuppe.
Und die Hochzeitssuppe.
Aber die Reihenfolge ist anders. Ne? Erst die Suppe, dann das Zwiebelfleisch, dann der Hauptgang, dann die Herrencreme.
Ach, da kommt auch eine Hauptgang.
Ja, klar.
weil Sie gesagt haben, ich habe von Informanten gehört, dass Sie bei einer Weihnachtsfeier entschieden haben, Sie gehen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern münsterländisch essen in Berlin.
Ja, wir haben einen Verein gegründet, Freunde des Münsterlandes in Berlin e.V. Ich bin seit 20 Jahren der Vorsitzende. Und es gibt hier in Berlin tatsächlich ein, zwei Köche, die ein Restaurant haben. Einer in diesem Fall aus Greven im Münsterland. Und der kocht münsterländisch und hat uns Herrencreme gemacht, wie sie sein soll. Super. Und der macht auch manchmal, wenn wir dazu im Winter gehen, Grünkohl mit einem Schuss Trüffel. Das hat eine besondere Note.
Aha. Aber das ist münsterländisch, ist aber, würde ich jetzt immer verbinden, mit schweres Essen. Nicht zwangsläufig raffiniert.
Also, unterschätzen Sie die versteckte Raffinesse nicht?
Weil der Schnaps irgendwo verborgen ist.
Und dann kommt natürlich noch der gute, darf ich das sagen hier, der Korn aus meiner Heimat von Sasse. Jedenfalls kommt dann noch...
Sie sind der Gast, Sie dürfen sowieso alles sagen. Sie können auch das hier nochmal eben schnell einordnen.
Borken ist für alle.
Es verbindet das Gute der Provinz mit dem Besten einer modernen, dynamischen Stadt.
Borken ist eine moderne, dynamische Stadt.
Die ist Kreisstadt, natürlich ist die modern und dynamisch.
An welcher Stelle ist sie dynamisch? Ich weiß, dass es in Arnsberg WLAN in jedem Linienbus gibt. Hat Borken das auch?
Erstmal, ich komme ja aus Aarhus, also es ist eine Stadt im Kreis Borken. Was wir haben bei uns, so auch in Borken wie in Aarhus, wie in meinem Heimatdorf, 4000 Einwohner, Glasfaser in jedem Haushalt. Bei uns hat jeder Bauernhof mittlerweile in den allermeisten Orten Glasfaser. Und das ist, ob es dynamisch ist, weiß ich nicht, aber es ist was Besonderes, da sind wir ziemlich weit vorne.
Also und die sind auch angeschlossen, weil es in vielen
angeschlossen.
Bei den vielen Orten in Deutschland ist ja Glasfaser gelegt, aber aus irgendwelchen Gründen, die bürokratischer Natur sind.
Und man wundert sich, das ist dann das Thema auch Bürokratie, Meldepflichten. Die Landwirte senden ziemlich viele Daten durch die Gegend. Es ist gut, dass die angeschlossen sind.
Sagt Jens Spahn, er ist überzeugter Münsterländer, er muss das auch sein, denn er vertritt das Münsterland, er vertritt seinen Wahlkreis. Herr Spahn, den Sie bitte jetzt nochmal richtig sagen, weil ich habe ihn schon wieder falsch gesagt.
Steinfurt 1, Borken 1. Oben im Nordwesten Nordrhein-Westfalens, grenzend an die Niederlande und Niedersachsen.
Macht Ihnen keinen Vorwurf, wenn man sagt, das ist fast wie bei der CSU. Also die Bayern sagen dazu, gemähte Wiese. Wenn man im Münsterland als CDU-Mann antritt, dann muss man nicht mehr viel machen. Also das ist so wie mit 5 Meter vorm Tor, Kopf, Augen verbinden, ja, rein.
Also Herr Thaddeus, sagen wir so, die Ausgangslage ist gut. Aber erstens mal ändern sich auch da die Zeiten und zweitens auch Vertrauen, auch hohes Vertrauen, hohe Zustimmung muss immer wieder neu erarbeitet werden. Die größte Gefahr ist, sich drauf auszuruhen, dann geht's schnell verloren, könnte ich Ihnen viele Geschichten zu erzählen. Aber ja, die Ausgangsbedingungen sind ganz gut, kann aber auch daran liegen, dass wir die Region ganz gut geführt haben die letzten Jahre.
Ja gut, natürlich, das würde ich jetzt,
Jahrzehnte.
Als Politiker habe ich das natürlich auch sagen, ich habe alles super gemacht.
Jens Spahn, wir haben die geringste Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel, wir haben einen hohen Anteil junger Familien. Ich würde schon sagen, da oben im Münsterland, da ist schon eine schöne Ecke Nordrhein-Westfalens und erfolgreich.
Also würde ich sagen, dass das ausstrahlende Niederlande sind, das ist die Liberalität der Niederlande, die dahin ausstrahlt und deswegen machen Leute
das. Ich sage ja immer, die Münsterländer sind die Brasilianer Westfalens, insofern strahlt das vielleicht ein wenig aus, ja.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Er hat Zeit zu reisen, Jens Spahn, denn er ist ein sehr aktiver Politiker. Viele Leute sagen auch, ja, Jens Spahn gibt jetzt richtig Gas, also der haut richtig auf die große Trommel. Es gibt nichts, wo nicht wirklich richtig schön randaliert wird. Ist das, Herr Spahn, dass man Sie jetzt, sagen wir mal, ich will Ihnen nicht in den Mund legen, dass Sie rumrandalieren, aber man hört
worum,
Sie sehr...
Worum geht's gerade?
Man hört Sie sehr deutlich in der Öffentlichkeit, man nimmt Sie deutlich wahr. Und Leute sagen, also von denen ich das schon gehört habe, Jens Spahn macht Tempo, ist temperamentvoll unterwegs. Und ich frage mich, wenn man Bundesgesundheitsminister ist, da hat man so viele Pflichten, dass man sich an vielen politischen Debatten gar nicht beteiligen kann, sie sich nicht beteiligen konnten. Ist das jetzt so, dass Sie sich auch zu Teilen befreit fühlen und sagen, jetzt kann ich mal gucken, was so geht?
Das ist ja die jeweilige Aufgabe. Als Bundesminister für Gesundheit ist der Schwerpunkt die Gesundheitspolitik. Logischerweise, da gab es und gibt es auch genug Aufgaben. Jetzt bin ich in einem anderen Politikfeld, Wirtschaft, Klima, Energie. Habe ein Thema, das mich sehr bewegt, auch weil ich mir Sorgen mache über das, was passiert. Das ist Migration und zu oft gescheiterte Integration. Da können wir in Nordrhein-Westfalen allein schon vom Wochenende, Stichwort Essen, wieder viele Dinge auch miteinander diskutieren. Das sind die Themen, die mich bewegen, die mich beschäftigen und ja, zu denen ich mich auch öffentlich äußere. Mir ist nur eins wichtig, wenn ich in so eine Debatte einsteige, bleibe ich auch so lange dran, bis was verändert ist.
Die Migrationsdebatte werden wir tatsächlich noch besprechen. Ich wollte jetzt aber den Bogen bauen dazu, dass Sie Zeit zum Reisen hatten. Als beispielsweise Donald Trump das Votum der Republikanischen Partei angenommen hat und gesagt hat, ja, ich bin euer Kandidat, da klang das folgendermaßen.
4 months from now we will have an incredible victory and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. I am running to be president for all of America, not half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
Also er hat damals, als er noch nicht ahnen konnte, dass Kamala Harris seine Gegenkandidatin werden würde, hat er gesagt, wir werden einen großen Sieg erleben im November. Ich werde der Präsident des ganzen Amerika sein. Das hat er gesagt, doch unter dem Eindruck des Attentats, das auf ihn verübt worden war, kurze Zeit vorher. Ich nehme eure Entscheidung, ich nehme euren Auftrag mit Glaube und Hingabe auf. Das wäre das, was amerikanische Politikerinnen und Politiker sagen. Üblicherweise wäre es nicht Donald Trump. Und Jens Spahn war da. Herr Spahn, wenn Sie das jetzt erlebt haben, da in Milwaukee bei diesem Parteitag, was haben Sie denn dann für sich mitgenommen?
Erst einmal, das Attentat war ja an dem Samstag, bevor der Parteitag am Montag begann. Und ich war schon am Samstag in den USA unter dem Eindruck. Und nach so einem Attentat, 5 Monate vor der Wahl, ist man anschließend entweder Präsident oder tot. Und das ist ja erstmal schon was sehr, also historisch bemerkenswert, dass was da passiert ist. Das ist ja schon wieder irgendwie vergessen, nur weil er seinen Kopf gedreht hat, lebt er noch. Ich meine, das muss man sich ab und zu nochmal vergegenwärtigen. Man möchte gar nicht wissen, in welchem Zustand das Land und die Welt sonst wäre. In Milwaukee ging es mir darum, erstens mitzukriegen, was ist los in der Republikanischen Partei. Ich finde es wichtig, dass wir in der deutschen Politik sowohl zu Demokraten wie Republikanern Kontakte haben, Gesprächsfäden haben, dass wir versuchen zu verstehen, was die jeweils wollen, weil Deutschland lebt von Voraussetzungen, die es selbst nicht schaffen kann, vor allem wenn es um unsere Sicherheit geht. Unsere Sicherheit hängt von den Vereinigten Staaten von Amerika ab. Ich weiß, dass viele Deutsche das nicht gerne hören, aber wir sind in dieser Frage abhängig von den Vereinigten Staaten und deswegen haben wir ein hohes Interesse daran, egal wer US-Präsident wird, dass wir zumindest mal Kontakte haben und dass wir eine Idee davon haben, was die wollen können, ob sie Harris oder Trump heißen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil an sich ist Ihnen doch wahrscheinlich auch Kamala Harris so von der ganzen Ausstrahlung her näher, sagen wir mal.
Vom Mensch, also ich bei Donald Trump, ja, verwirrt mich, irritiert mich die Sprache, die Art und Weise, auch das, was er, Haiti, Katzen, es ist alles teilweise strange, würde der Amerikaner sagen.
Da müssen wir für diejenigen, die politisch sich nicht so interessieren oder politisch nicht so viel Zeit verbringen wie wir, Donald Trump hat in der Debatte mit Kamala Harris behauptet, dass einzelne oder verschiedene Flüchtlinge Hunde und Katzen von den amerikanischen Bewohnern essen würden. Es ist ein wirklich abwegiger Vorwurf, der durch nichts bewiesen ist, außer dadurch, dass ganz viele Leute mittlerweile widersprochen haben.
Ja, es irritiert, es ist strange, wie gesagt, und gleichwohl, es ist 50-50 nach allem, was wir sehen in der Frage, wer von beiden Präsidentin wird. Und ich glaube übrigens, in der politischen Inhalten unterscheiden sie sich gar nicht mal so sehr in der Frage China-Politik. Das ist für uns in Europa natürlich eine wichtige Frage. Wie geht's weiter, USA-China? In der Erwartung, dass wir in Deutschland, in der Europa mehr tun, um die NATO zu stärken, mehr für unsere Verteidigung, ist auch die Erwartung Demokraten wie Republikaner sehr ähnlich. Ich würde mal sagen, von der Art der Kommunikation her ist mir Frau Harris definitiv lieber. Bei den politischen Inhalten, finde ich, müssen wir alle miteinander mal schauen, wer steht für was, auch wenn das in Deutschland manchmal schwer ist, weil wir das gar nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit machen. Man ist gleich, ich war noch gar nicht richtig in Milwaukee angekommen, da war ich Trump-Versteher. Für einige bei Twitter war ich gleich Rassist, nur weil ich zu dem Parteitag fahre und anschaue, was dort passiert. Und das macht Debatten natürlich unendlich schwierig, einfach mal vernünftig, realpolitisch zu schauen, wie können wir in jedem Fall, egal wie diese Wahl in den USA ausgeht, darauf gut vorbereitet sein, damit wir mit unserem wichtigsten Bündnispartner gleich in good terms sind.
Aber das mag sein, also Herr Spahn, das ist natürlich völliger Unsinn, dass, wenn man sich da informieren fährt, man so diskriminiert, wie Sie es gerade beschreiben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Donald Trump auch ein Solitär, also eine einzigartige Ausnahmeerscheinung, weil er charakterlich so, ja, würde man mal sagen, kontaminiert ist, verkommen ist, wie er das schon häufiger gezeigt hat. Er ist im Übrigen verurteilter Straftäter. Das darf man auch nicht vergessen.
Es stimmt alles und Gott sei Dank würde ich mal sagen, Stand heute in der deutschen Politik wahrscheinlich keine Chance haben. Und gleichzeitig hat er eine hohe Chance, immer noch Präsident der USA zu werden. Heißt das, deswegen muss man alles richtig finden, was er sagt? Nein, definitiv nicht. Und deswegen mache ich ja auch diese Differenzierung und sage auch das, was ich falsch finde an allem, was er tut. Und gleichwohl, wenn er regiert, wenn er Präsident wird, sollten wir zu ihm, zu seinem Team versuchen, in den politischen Inhalten China, Iran-Politik, Israel, höchst aktuell, USA und Deutschland stehen für das Existenzrecht Israel mehr als jedes andere Land, NATO. In den Sachen, in den Inhalten müssen wir doch mit den USA, egal wer Präsident ist, zumindest versuchen, Dinge gemeinsam hinzukriegen. Unsere Sicherheit hängt von den USA ab. Und wenn sie von Donald Trump als Präsident abhängt, finde ich, sollte man zumindest ins Gespräch kommen können mit ihm. Dafür braucht man aber Kontakte und nur schlecht über ihn reden, aus Deutschland heraus und alles besser wissen oder wie Herr Scholz, der Kanzler, sogar aktiv sich für den anderen aussprechen. Ich weiß nicht, ob das politisch klug ist.
Reden wir darüber, das war eher unpolitisch problematisch als bei dem Feiertag, der uns jetzt wieder bevorsteht, dem Tag der Deutschen Einheit, den wir nicht ganz so in der Champagnerlaune verbringen nach den ostdeutschen Landtagswahlen. Im vergangenen Jahr sind da drei ihrer Parteifreunde, haben dazu einen Mallorca-Song, Helikopter 117, getanzt, Daniel Günther, Henrik Wüst und Kai Wegner, also Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Herr Spahn, wenn Sie tanzen würden oder wenn Ihnen nach Tanzen zumute ist, würden Sie eher diesen Helikopter-Song nehmen oder würden Sie Rick Astley nehmen?
Ich würde Vicky Leandros nehmen. Ich bin, wie ich bin.
Deswegen kommt jetzt hier Rick Astley. Ich hatte mir so gehofft, dass Sie Rick Astley sagen. Dann hätte der Song besser was. Never gonna give you up. Jens Spahn ist zu Gast.
WDR 2 Verkehrsservice.
Entschuldigung, das war sehr brutal. Da ist es zu einem Wurstfinger-Zwischenfall gekommen hier an den Knöpfen. Das tut mir leid. A1 Köln Richtung Euskirchen zwischen Dreieck Erftal und Kreuz Biesheim. 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost hat die Polizei die Sperrung gerade aufgehoben. Nach dem LKW-Brand ist ein Fahrstreifen wieder frei. 4 Kilometer Stau. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Unna-Ost und Kreuz Werl. Etwa 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei.
Hier ist WDR 2. Jörg Thaddäus.
Er vertritt die Partei im Deutschen Bundestag, die im Moment alle Umfragen anführt, und zwar mit Abstand, also so viele Stimmen hat, doppelt so viele Stimmen hat, wie die, also doppelt so viele Prozente hat, muss man sagen, in den Umfragen, wie die Ampelparteien gemeinsam. Jens Spahn, zuständig für unter anderem Wirtschaft, Energie in der Bundestagsfraktion der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, ehemaliger Bundesgesundheitsminister, ist heute bei uns bei WDR 2. Eure Inspiration jederzeit gerne unter wdr2.de.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful. Now we're shining like a sea of gold, yeah.
Sind sowas von on fire. Jens Spahn ist zu Gast. Ich glaube, Jens Spahn gehört zu den deutschen Politikern, die man tatsächlich niemandem mehr vorstellen muss. Ich finde hier, es gibt diese eine schöne Stelle, weil Jens Spahn hat ja als parlamentarischer Staatssekretär für Wolfgang Schäuble gearbeitet. Und Wolfgang Schäuble, natürlich ist er völlig zu Recht hymnisch gefeiert worden als großer Staatsmann, hat den Einheitsvertrag mit ausgehandelt, hat so viele Sachen tatsächlich gemacht, also ist nach seinem Tod sehr geehrt worden und gefeiert worden. Aber wir wollen nicht vergessen, vor Wolfgang Schäuble hatten auch viele Leute Angst. Und als Bundestagspräsidenten hat er dann den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach vorne gerufen. Es klang dann so.
Ordnungspunkt 1, Befragen der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundesminister für Gesundheit, Herr Jens Spahn, zur Verfügung steht. Herr Spahn, Sie sind da. Sie sind ein viel gefragter Mann. dem wir alle in diesen schweren Tagen viel Erfolg in unser aller Interesse wünschen. Aber Sie haben jetzt das Wort.
Da ging es um Corona, Herr Spahn. Wie war das am Anfang, Sie als ganz junger Mann und dann dieser unglaublich erfahrene Politiker, der durch persönliche Tragödien gegangen ist, der die Einheit mit ausgehandelt hat und so weiter. Also wie war das da anfänglich?
Also meine erste Begegnung mit Wolfgang Schäuble war 2001/2 irgendwo in der Ecke. Und seine erste Frage an mich war, können Sie überhaupt schon lesen und schreiben? Woraufhin ich sagte, trotz Abitur in Nordrhein-Westfalen könne ich lesen und schreiben. Dann haben wir beide geschmunzelt und dann hatten wir eine Basis miteinander. Aber Wolfgang Schäuble hat natürlich auch gewusst, durch die Aura, die er so hatte, hat er sich auch viel Smalltalk vom Hals gehalten. Und viele, als er Finanzminister war zum Beispiel, haben gar nicht erst gefragt, ob sie Geld kriegen könnten, weil er irgendwie so brummelig wirkte, dass man sich gar nicht traute zu fragen. Wenn du ihn aber ein bisschen kanntest, wusstest du, das einfach ansprechen, ins Gespräch gehen, ist ein Mann von großer Neugierde, von einem großen Interesse. Und wenn du einmal das Gespräch begonnen hast und ein bisschen das erste Gebrummel durchbrochen hast, dann merkst du einfach, war ein toller Mensch, und ich habe wahnsinnig viel von Wolfgang Schäuble gelernt, im Finanzministerium als sein Staatssekretär, später auch. Das war für mich immer auch lebende deutsche Geschichte und gleichzeitig immer kurzweilig.
Und bleiben wir bei Ihren Chefs bzw. der wichtigen Chefin.
Das Ergebnis eines Nachdenkens kennen Sie. Deshalb werden wir auf diesem Bundesparteitag in Hamburg eine neue Führungsmannschaft wählen. Mit ihr, verbunden mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm, kann sich die CDU auf die Zeit nach mir einstellen.
Die Zeit nach Angela Merkel. Und jetzt haben wir Beobachter von außen das Gefühl, sie machen alles kaputt. Die Angela Merkel hat 2015 entschieden, dass Deutschland, ihr Land, ein Land ist, das sich nicht dafür schämen muss, ein freundliches Gesicht zu zeigen. Und jetzt kommt die CDU und sagt, wir machen die Grenzen dicht. Und was die Nachbarn dazu sagen, ist uns ganz egal. Herr Spahn.
Naja, es ist ja was passiert seit 2015. Es sind 3,5 Millionen Menschen, wenn ich die ukrainischen 1 Million Flüchtlinge nicht mitzähle, in den letzten 10 Jahren nach Deutschland gekommen, die meisten aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum, wo wir einfach sehen, die Integrationsaufgabe, die wir uns selbst gestellt haben, ist ziemlich groß. Und die Deutschen haben das bis hierhin, finde ich, auch einfach beeindruckend gemacht. Dass das Land insgesamt das bis hierhin geleistet hat, ist enorm. Aber wir sind über dem Limit dessen, was geht. Schulen, Kitas, jeder Marktplatz, jeder Hauptbahnhof. Wir sehen einfach, das mit der Integration braucht länger als 3 Wochen Kurs. Die Aufgabe ist groß und mehr geht aktuell nicht. Und das ist dann eben die Folge, auch zu sagen, wir können aktuell nicht mehr aufnehmen, wir wollen an den Grenzen zurückweisen. Der Eid eines Ministers ist, Schaden vom Lande abzuwenden. Und das ist die oberste Aufgabe.
Aber es ist doch nicht so, Herr Spahn, das ist das, was mich die ganze Zeit dabei wundert. Zum einen klingt es natürlich überhaupt nicht mehr nach Angela Merkel. Also die haben sie da wirklich abgeschafft, wenn sie sagen, da ist vieles passiert. Das mag schon sein.
Nein. Angela Merkel hat selbst immer gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist Konsens mit Angela Merkel.
Ja, gut, aber natürlich ist es so, dass wenn Sie jetzt sagen, das ist, Leute aus dem muslimisch-islamischen Kreis zu integrieren, sei überfordernd. Es sind doch schon unglaublich viele.
Wenn man die genaue Wortwahl, ich habe gesagt, das ist eine ziemlich große Aufgabe.
Die ist aber teilweise schon gelöst und erfolgreich gewesen, weil seit den 60er Jahren Leute aus der muslimischen Türkei zu uns kommen und perfekt integriert sind.
Aber die Türken sind nicht der arabisch-muslimische Kulturraum. Zum Ersten, die Türken kamen damals aus einem laizistischen Staat. Das war eine völlig andere Alltagserfahrung von Religion und Islam, muslimischem Einfluss. Es geht ja auch mehr um eine kulturelle Prägung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Schwulen, Juden? Wird über Ungläubige oder Andersgläubige geredet? Wie ist das Verhältnis von Staat und Religion? Gefalt, die in Afghanistan im Alltag sicher eine andere Rolle spielt als in Mitteleuropa. Das sind kulturelle Unterschiede. Ist ja nicht angeboren, ist angelernt, sind Erfahrungen. Und ja, die kann man überwinden. Manche schneller, manche langsamer. Wir sehen nur bei der großen Zahl von Menschen, vor allem jungen Männern, die in Deutschland aktuell sind, ist die Aufgabe noch nicht bewältigt. Sie wird nur jeden Tag größer, weil jeden Tag einige hundert nach Deutschland einreisen, Asyl sagen, bleiben und Sozialleistungen kriegen. Und wir sehen einfach, das funktioniert so nicht mehr. Das hat auch keine Akzeptanz. In Deutschland nicht, in Österreich nicht, in den Niederlanden nicht. Nehmen Sie nur die jüngsten Wahlergebnisse. Und wer die Stabilität Deutschlands und Europas erhalten will, braucht Kontrolle über Migration muss die Zahlen runterbringen.
Und da wird werden diejenigen, die ihre Kritiker sind, sagen, gerade wo sie Österreich ansprechen, da hat jetzt Herbert Kickl, ein problematischer Charakter, den man, glaube ich, auch mit Fug und Recht rechtsextrem nehmen kann, der hat gestern die Nationalratswahlen in Österreich gewonnen. Er wird nicht regieren, weil niemand möchte, so ähnlich wie bei uns mit der AfD regieren. Und ihre Kritiker werden dann sagen, Herr Spahn, warum in der CDU, warum um Gottes Willen redet ihr so? Wo ihr wisst, Thomas de Maizière sitzt bei Karel Mioska, ehemaliger CDU-Bundesinnenminister, und sagt, wir müssen da sehr vorsichtig sein, weil es gibt, wir müssen aufpassen, wie gut Politik gelingen kann, hat er beinahe wörtlich gesagt. Und er hat gesagt, ob wir als CDU-Regierung die Bezahlkarte, die wir heute immer so rausballern hier, die kriegen es ja nicht hin, die Ampel, ob wir die so viel schneller hingekriegt haben, wüsste er gar nicht, hat er gesagt. Und da frage ich mich, wenn eine Partei so viel Regierungserfahrung hat wie die Union, ist es dann wirklich lauter, sich hinzustellen und zu sagen, wir versprechen euch Sicherheit, mit uns wird das alles viel besser.
Ja, aber Herr Thaddeus, was soll denn der eigentliche Anspruch an Staat sein, an den nationalen Rechtsstaat, dass er Sicherheit herstellt, dass er Ordnung herstellt, dass er Kontrolle darüber hat, wer warum das Land betritt? Das ist jedenfalls meine Grunderwartung an einen Staat. Und entweder ist die nächste Bundesregierung möglicherweise von uns geführt, dazu in der Lage, endlich Migration wieder unter Kontrolle zu bringen, die Zahlen runterzubringen und Integration nicht nur darüber zu reden, sondern auch einzufordern und umzusetzen. Oder die demokratische Mitte hatte vielleicht ihren letzten Schuss. Also wir sehen doch, es hat keine gesellschaftliche Akzeptanz, übrigens auch bei mir nicht. Ich möchte auch nicht, dass jeden Tag einfach Leute nach Deutschland einreisen, wir wissen gar nicht wer, bleiben und Sozialleistungen kriegen. Das gefährdet die Stabilität unseres Landes.
Aber
und
die letzten drei Toten hat es im CDU-Bundesland Nordrhein-Westfalen gegeben in Solingen. Das heißt, und ich würde
das
noch
ist doch keine Frage, welche, also diese, wenn wir, sobald die Debatte auf dieses Niveau gerät, wird's halt ganz, ganz schräg. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe in Deutschland. Also wir können das noch 5 Jahre so machen, 3 Jahre, 7 Jahre, ich weiß nicht wie lang. Dann haben wir Wahlergebnisse, wie wir sie in den Niederlanden, in Frankreich und in Österreich sehen. Es hat so keine gesellschaftliche Akzeptanz. Selbst der engagierteste Flüchtlingshelfer im westlichen Münsterland, Lehrer pensioniert, macht meinetwegen die Deutschkurse für Flüchtlinge. Sagt mir, Herr Spahn, ich mache das echt gern und aus Überzeugung, aber ich kann nicht unendlich. Ihr müsst mir mal sagen, wie viele denn da noch kommen. Wir sehen, dass zu oft Integration gescheitert ist, vor allem aus einem Kulturraum, Essen. Aber es ist ja nicht nur Essen, Frankfurt, Duisburg, Hamburg, Berlin. Wir können ja durchgehen, es ist jetzt nicht nur ein NRW-Thema, es ist ganz Deutschland. Entweder haben wir den Anspruch miteinander, und ich würde mir wünschen, auch die Ampel hätte ihn, da wieder Kontrolle, Struktur, Ordnung und Begrenzung reinzubringen, oder wir werden sehen, dass wir noch mehr Akzeptanz und Vertrauen in der Breite der Gesellschaft verlieren. Und entweder wir streiten auch darüber in der demokratischen Mitte, auch mit unterschiedlichen Meinungen und Positionen, oder die Wählerinnen und Wähler suchen sich den Unterschied im Extrem. Und deswegen empfehle ich uns, das in der Sache ordentlich und differenziert, aber an manchen Stellen, wo es nötig ist, auch klar dann politisch auseinanderzusetzen.
Sagt der ehemalige Bundesgesundheitsminister, ehemalige Kandidat für den CDU-Vorsitz, Jens Spahn, der nicht oder höchstwahrscheinlich nicht Kanzlerkandidat der CDU bei der nächsten Bundestagswahl wird. Darüber müssen wir natürlich reden, weil was relativ gewiss ist, ist, dass der Kandidat aus Nordrhein-Westfalen kommt. Well,
make
Wir werden hier bei WDR 2 nicht die ganze Stunde mit dem Migrationsthema verbringen, weil wir wissen oder weil ich weiß, dass ich da mit Jens Spahn natürlich noch kontrovers diskutieren könnte, noch eine ganze Weile. Ich möchte aber auch nicht, dass Jens Spahn zu Hause Ärger bekommt, weil er vorhin den falschen Vicky Leandros-Titel oder weil er glaubte, er nahm an, er hätte vorhin den falschen Vicky Leandros-Titel gesagt, hat er aber nicht.
Bitte.
Ist mir gar nicht so bekannt. Halalalala. Herr Spahn,
ja.
Warum hätten Sie lieber Vicky Leandros genommen als Rick Astley, worum es vorhin ging?
Weil ich gerne Vicky Leandros höre, übrigens auch gerne Roland Kaiser höre, aus Nordrhein-Westfalen ja sogar.
Münster.
Weiß ich, mag es und ich mag die Songs. Ich höre auch gerne anderes, aber für das, was sozusagen manchmal ausdrückt, was ich fühle, was ich denke, in welcher Stimmung ich bin, treffen Schlager ist immer mal wieder ganz gut und Vicky Leandros ganz besonders, die übrigens eine tolle Frau ist.
Jetzt, Herr Spahn, reden wir mal über eine Sache. Ich erinnere mich, dass ich mich damals sehr geärgert habe, als es um den CDU-Vorsitz ging und da waren Sie noch nicht 40. Und dann hieß es, der ist ja zu jung. Da habe ich ja, was ist das für ein Argument? Das ist ein Argument aus einer Rentnerrepublik.
Naja, das habe ich auf dem Parteitag auf einem der Diskussionen auch gesagt, wenn man, ich war damals 38, mit 38 als zu jung gilt, um Parteivorsitzender zu werden, sagt das vielleicht auch aus, wo das Problem der CDU liegt.
Und jetzt sage ich Ihnen, wo das Problem der CDU liegt, weil wir haben wir hätten drei Kandidaten für die Kanzlerkandidatur. Wir haben Markus Söder, 57 Jahre alt, 6 Jahre Erfahrung als Ministerpräsident, 11 Jahre Erfahrung als Landesminister. Wir haben Henrik Wüst, 49 Jahre alt, 4 Jahre Erfahrung als Minister, 3 Jahre Erfahrung als Ministerpräsident. Wir haben Friedrich Merz, 68 Jahre, ohne irgendeine Art von Regierungserfahrung. Und der wird's. Das ist eine gute Entscheidung.
Es ist eine sehr gute Entscheidung. Ja, es ist so. Wir sind Friedrich Merz kann Wirtschaft. Wir sind mitten in einer Wirtschaftskrise. 2 Jahre hintereinander Rezession. Schrumpfen der Wirtschaft gab es in der deutschen bundesrepublikanischen Geschichte erst ein weiteres Mal. 2002/2003. Wer hat da wo regiert, hätte ich beinahe gefragt. Also wir haben ein Wirtschaftsthema. Friedrich Merz.
Oder würde ich aber nicht so dicke Backen machen, weil wer hat die Sozialreform gemacht, von der Angela Merkel dann profitiert hat?
Ja, eben. Man würde sich aber bei Olaf Scholz ein bisschen mehr Gerhard Schröder von damals wünschen. Wo ist denn die Agenda 2030. Also wir sind in der
Friedrich
Rezession.
Merz kann Wirtschaft, haben Sie gesagt. Genau. Aber Heinrich Wüst nicht so gut, obwohl der 10 DAX-Unternehmen in dem von ihm regierten.
Doch, Heinrich Wüst kann das. Also natürlich könnte auch Heinrich Wüst oder auch Markus Söder Kanzlerkandidat sein. Wir haben mehrere, die es könnten. Wir haben uns aber gemeinsam entschieden, dass Friedrich Merz es wird. Und das ist doch erstmal gut.
Nein, das ist nicht gut. Doch. Weil das entspricht nicht Ihrer Erzählung. Die Erzählung der CDU ist im Moment das, was Sie gerade angedeutet haben. Deutschland ist in einer schweren Krise. Deutschland ist dysfunktional. In Deutschland klappt nichts mehr. Die Ampel ist schuld. Da kann man drüber diskutieren. Da werden Sie mit denen in der politischen Auseinandersetzung drüber reden müssen. Aber wenn ich sage, das ist so, ich sage, das ist alles ganz schlecht und wir sitzen richtig tief in der Patsche, dann nehme ich doch den Stärksten, den ich kriegen kann. Und dann nehme ich einen 49-Jährigen, der ganz viele Leute begeistert, der zum Beispiel mal, hallo CDU, im vergangenen Juni 23 aufgeschrieben hat, Alleinerziehende sind logischerweise auch Leute, die wir gerne als Wählerin
hätten. Hallo Herr Thaddeus, dass die CDU den Familienbegriff auf Alleinerziehende erweitert ist, passiert vor über 20 Jahren in Essen auf dem Bundesparteitag.
Also haben Sie Henrik Wüst gesagt, was schreibst du für alte Sachen
in der FAZ? Ich sag Ihnen nur, gerade die CDU ist schon viel länger modern, als es vielleicht gelegentlich beim WDR bemerkt worden ist. Aber unabhängig davon haben wir doch ein klasse Team. Friedrich Merz, Henrik Wüst, Markus Söder, gemeinsam geschlossen, unterschiedliche Persönlichkeiten. So wie Markus Söder bei Insta unterwegs ist, könnte Friedrich Merz gar nicht bei Insta unterwegs sein, Instagram. Und insofern ergänzen wir uns doch hervorragend und haben damit die nötige Stärke.
Wir haben so unsere Päckchen, doch die tragen wir. Mal fühlen wir uns für Champions, mal versagen wir. Das Große losgezogen für den Lebenslauf. Wir schlagen auf den Boden und wir stehen wieder auf. Freiheit drehen, weitergehen, sich nicht so wichtig nehmen. Lernen sehen, Hand nehmen, die gleiche Richtung gehen. Wir kommen niemals zur Ruhe, liegt wohl in unserer Natur. Denn wir sind Helden und bleiben Kinder, sind Träumer und Erfinder, Loser und Weltveränder. Wir sind cool Kids und Außenseiter, sich wieder Hocharbeiter, Kämpfer und Wegbereiter. Wir sind am Suchen, Weinen, Lachen, Finden, Fühlen, Glauben, Denken und vielleicht am Ende einfach Menschen. Suchen nach einer besseren Welt. Die anderen suchen nach ihrem besseren Selbst. Wir wollen die Welt entdecken wie ein Pionier. Und sind wir dann mal weg, ist jemand Neues hier. Frei drehen, pleite gehen, die Liebe scheitern sehen. Anlehnen, Abschied nehmen, alleine weitergehen. Wir kommen niemals zur Ruhe, liegt wohl in unserer Natur. Denn wir sind Helden und bleiben Kinder, sind Träumer und Erfinder, Loser und Weltveränder. Wir sind cool Kids und Außenseiter, sich wieder Hocharbeiter, Kämpfer und Wegbereiter. Wir sind am Suchen, Weinen, Lachen, Finden, Fühlen, Glauben, Denken und vielleicht am Ende einfach Menschen. Am Ende einfach Menschen. Und vielleicht am Ende einfach Menschen.
Borken ist für alle.
Es verbindet das Gute der Provinz mit dem Besten einer modernen, dynamischen Stadt.
Das ist mein Nachricht. Mein Lieblingsspot, die dynamische Stadt Borken.
Die Stadt Borken wird's richtig feiern, dass sie so feiern.
Ja, wir machen das natürlich mit großer Begeisterung, weil auch Borken ist fester Bestandteil des Westens und damit unsere Bastion. Aber ich frage mich, Herr Spahn, wenn ich Sie jetzt hier so erlebe und wenn man Sie in der Öffentlichkeit erlebt, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, ist es so, dass Ihnen Politik im Moment richtig Spaß macht oder macht Ihnen Politik auch Sorgen? Das österreichische Ergebnis haben wir angesprochen. Es gibt einen richtig amtlichen Rechtsruck und wäre ich in der CDU, würde mir das immer auch ein bisschen Bedenken machen, wo ich denken würde, oh wei, können wir da wirklich diesen Saurier reiten, diesen Drachen?
Naja, ich generell würde ich vermuten, das gilt auch für mich, dass Menschen, die politisch interessiert sind, sich gerade sorgen, also die 20er Jahre werden ein anstrengendes Jahrzehnt, deutlich anstrengender als die Nuller, die 10er Jahre, Pandemie, Krieg in Europa, China, möglicherweise wieder Trump, um nur einige Migration, Stichworte zu nennen. Rezession, die Wirtschaft schrumpft. Das ist richtig anstrengend. Es ist gerade viel wackelig, was wir für sicher geglaubt haben, gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland für sicher geglaubt haben, für gegeben gehalten haben. Und das muss neu fundiert werden. Es ist voraussetzungsvoll. dass es uns gut geht, dass wir wirtschaftlich stark sind, dass wir Frieden und Freiheit in Europa haben. Das ist nicht so selbstverständlich. Und deswegen, ja, besorgt mich das. Mich besorgt die politische Instabilität, was wir sehen, die Polarisierung, diese Unfähigkeit, die zunehmende eine andere Meinung auszuhalten oder auch einfach mal einen guten Streit in der Sache auszuhalten und trotzdem menschlich irgendwie miteinander zu können. All diese Dinge besorgen mich als politischen Menschen, als Bürger dieses Landes. Und gleichzeitig ist das eine Zeit, wo es politisch ist, wie lange nicht. Und also die Wahlbeteiligung steigt, es ist wieder repolitisiert vieles. Das ist ja andersrum auch ermutigend zu sehen, dass viele auch sehen, Politik macht den Unterschied. Und deswegen schauen wir uns das wieder genauer an.
Wir haben uns bisher immer, wenn wir uns gesehen haben, eigentlich gezankt. Ich erinnere mich, dass wir uns zweimal gezankt haben, als Sie Gesundheitsminister waren, über diese Vergewaltigungsstudie da, wo ich gesagt habe, das muss ja nicht sein. Und Sie gesagt haben, doch, das muss. Das machen wir jetzt nicht wieder.
Abtreibungsstudie.
Abtreibungsstudie. Mein Gott, was ist los mit mir? Also wir haben uns jedes Mal bisher gezankt. Das ist auch gut so, denn wir haben uns ja schon zu Friedensverhandlungen. Hochzeitssuppe, Zwiebelfleisch.
Herrencreme.
Hauptgericht.
Ich weiß gar nicht, darf man dieser Tage eigentlich Herrencreme noch Herrencreme nennen schon?
Ich würde sagen, dass also das
im Münsterland bleiben wir bei Herrencreme.
Oder wir gehen den Schritt weiter und sagen, wir entwickeln die Damencreme.
Herrinnencreme können wir entwickeln.
Herr Spahn, das ist doch schon wieder ein Rückfall in reaktionäre Reflexe. Jens Spahn ist zu Gast gewesen bei WDR 2. Hier geht's jetzt weiter mit WDR 2. Pop, Ausrufungszeichen, euch allen einen schönen Abend, Herr Spahn, Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, alles Gute.
So klar.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Das habe ich mir gedacht.
Genau das.
Schau dir das an.
Das hat natürlich
ich
noch.
Das ist ja wohl nicht so klar.
Bist du wirklich sicher?
Lasst uns hinterfragen, was wir teilen. Denn Falschinformationen sind eine Gefahr für uns alle. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Hier ist WDR 2. Es ist 20 Uhr.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Abend.
WDR aktuell.
Israel steht offenbar kurz vor einem größeren Militäreinsatz im Libanon. Medienberichten zufolge will die israelische Armee mit Bodentruppen in das Nachbarland einmarschieren. Was darüber bekannt ist und was nicht, erklärt Oliver Feldfort, WDR Tel Aviv.
Inwieweit das jetzt wann losgeht, weiß man nicht genau. Ganz offenbar gibt es aber schon einzelne Kommandoeinheiten, die in den Libanon eindringen. Auch gestern gab es wohl schon einzelne Einheiten der israelischen Armee, die aus dem Norden Israels in den Süden des Libanons eingedrungen sind, einzelne Tunnel gefunden haben sollen und die auch eliminiert haben, so wie es in der militärischen Sprache heißt. Also von daher kann man sagen, das sind die Vorboten. Vielleicht ist das dann aber auch schon der Bodenkrieg. Wir wissen es nicht, ob wirklich sehr viele Panzer rollen werden oder ob man es mit Kommandoeinheiten und Kommandoeinsätzen gut sein lässt.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine Informationskampagne zur elektronischen Patientenakte gestartet. Alle Krankenversicherten in Deutschland sollen diese ab Januar bekommen. Wer sie nicht will, kann widersprechen. In der Akte sollen alle Informationen zum Patienten enthalten sein. Lauterbach sagte, dass die Patientendaten geschützt seien. Ein unabhängiges russisches Exilmedium sieht Belege dafür, dass der Oppositionspolitiker Nawalny keines natürlichen Todes gestorben ist. Das Portal The Insider beruft sich auf hunderte geheime Behördendokumente, die nahelegten, dass Nawalny vergiftet worden sei. Er starb im Februar in russischer Lagerhaft. Die Regierung spricht von einem natürlichen Tod. Tickets im Verkehrsverbund Rhein-Sieg werden am 1. Januar teurer. Der VRS hebt die Preise im Schnitt um 5,9% an. Er begründet das mit immensen Kostensteigerungen für Personal, Energie und Material. Der VRS ist einer von 4 Verkehrsverbünden in NRW.
WDR aktuell. Aus der Region.
Im Märkischen Kreis können Frauen ab sofort nicht mehr abtreiben. Die Berglandklinik in Lüdenscheid hat heute dicht gemacht. Sie war kreisweit die letzte Anlaufstelle für Schwangerschaftsabbrüche. Julia Arns für WDR aktuell.
Die nächsten Anlaufstellen für Abtreibungen sind jetzt Dortmund, Siegen und Hagen. Das sagt Unum Vitae, eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangere. Aber so weit zu fahren ist für Frauen im MK durchaus problematisch, haben mir die Expertinnen erzählt. Vor allem für diejenigen, die kein